Hey Leute, ich bin's wieder, euer Felix von Flixbox.de und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Pixel-Stammtisch-Podcasts mit mir und dem
Marc
und dem
Fabian.
Heute geht es um viele kleinere News im Newsflash und auch um ein paar größere News, unter anderem um Blizzard, One Life, Gamergate, Payday 2 und. Das alles und noch viel mehr gleich nach dem Intro. Bis dann. Und da sind wir wieder. Natürlich auch am Anfang der Episode wieder der Disclaimer. Ihr könnt uns supporten auf Patreon. Einfach auf patreon.com/pixelstammtisch. Ab 1 Euro geht's da los pro Monat. Und da würden wir uns sehr, sehr drüber freuen. Und jetzt fangen wir auch schon mal an mit dem Newsflash. Angefangen mit EA.
Genau, und EA hat ausgesagt, dass sie keine HD-Remakes von alten Spielen mehr machen wollen, weil es nicht zu ihnen passt.
Weiter geht es mit einer sehr traurigen Nachricht. John Bain, besser bekannt als Total Biscuit, ein beliebter Spielekritiker und Let's Player, ist leider unheilbar an Krebs erkrankt. Er hat noch 2 bis 3 Jahre zu leben, also eine sehr traurige Nachricht für die ganze YouTube- und Spiele-Community. Weiter geht es dann mit einer etwas fröhlicheren Nachricht, nämlich mit Rocket League.
Genau, dort kommt ein kostenloses Update, bei dem man die Ballphysik und auch die Schwerkraft verändern können soll. Und weiterhin wird im Dezember ein DLC erscheinen, ein kostenloses, wo man ein Eisfeld hat in Rocket League und als Ball einen Puck.
Genau, und weiter geht es mit Ubisoft.
Genau, und Ubisoft sagt, dass die PC-Spieler sehr wichtig für sie sind.
Weiter geht es mit Hideo Kojima. Konami hat dementiert, dass es eine endgültige Trennung vom Game Designer von Metal Gear Solid gab. Auch die Bilder von der Abschiedsfeier sollen anscheinend nur gefaked sein oder nicht echt sein. Ob das Ganze stimmt, ob das Ganze nicht stimmt, weiß man wie immer bei Konami nicht. Dann fangen wir mal an mit den richtigen News. Hier angefangen mit Blizzard. Ja, und ich lese einfach mal die Spiele oder die Artikelüberschrift vor. Spiele müssen nicht immer einfach sein. Und zwar geht es darum, dass Rob Pado, der hat an großen Blizzard-IPs wie StarCraft, Diablo oder auch World of Warcraft mitgearbeitet und war bis 2014 sogar Vizepräsident des Unternehmens. Und der hat jetzt mit GamesIndustry.biz gesprochen und hat eben gesagt, dass es nicht immer darum geht, die Spiele schwer zu machen, sondern oder nicht immer einfach zu machen, sondern so einen richtigen Mittelweg zu finden, eben wie bei World of Warcraft. Also er sagt, man hätte World of Warcraft sehr viel einfacher oder sehr viel schwerer machen können, aber dann hätte man eben nicht dieses gute Spiel. Was sagst du zu dieser Aussage, Marc, du als einziger, mal länger aktiver WoW-Spieler von uns?
Naja, also ich finde es ein bisschen unglaubwürdig, dass sie die Schwierigkeit von World of Warcraft noch weiter runterschrauben. Gut, können geht immer, aber es ist mittlerweile ja schon sehr, sehr casual geworden, World of Warcraft. Natürlich als casual nicht immer gleich schlecht, aber es ist schon sehr einfach. Also ein Ticken schwer könnte meiner Meinung nach World of Warcraft schon sein. Ja, so meine Aussage dazu. So generell seine generelle Aussage finde ich nicht schlecht. Weil es stimmt, so ein Mittelweg ist das Beste, weil zu schwer ist frustrierend und zu einfach ist halt.
Ja, Dark Souls ist...
Dark Souls ist aber fair. Es fühlt sich vielleicht als Einsteiger nicht fair an, aber desto länger du spielst, desto fairer ist es.
Okay. Ja gut, Fabi, wie sieht's bei dir aus? Müssen Spiele schwer sein oder müssen Spiele einfach sein? Oder?
Meiner Meinung nach müssen Spiele schon schwer sein. Es braucht auf jeden Fall auch eine Herausforderung. Aber ich denke mal, das ist auch wichtig, dass ein Spiel so einen recht angenehmen Schwierigkeitsbogen hat, nenne ich ihn mal.
Also, meinst du, die Lernkurve?
Dass es leicht anfängt und dass man dann immer mehr lernt und dass man halt nicht so das Gefühl hat, plötzlich, oh, okay, damit komme ich jetzt gar nicht mehr zurecht, jetzt schaffe ich es plötzlich gar nicht mehr, sondern dass man sich halt immer weiter verbessern kann und somit dann durch das Spiel durchkommt.
Und jetzt nehme ich einfach mal deine Aussage und kreiere eine super Überleitung zu unserem nächsten Thema. So eine Lernkurve würde es bei One Life wahrscheinlich nicht geben. Es geht hier um einen Indie-Titel, den ihr für 9,99 Euro auf Steam erwerben werdet können. Und ja, der Name ist Programm One Life. Es ist ein Shooter und ihr habt ein Leben. Jetzt denkt euch, okay, Permadeath, ziemlich cooles Ding, mach ich mir einen neuen Char und so weiter. Und einfach so, je länger ich überlebe, desto höher ist mein Highscore. Nee. Wenn ihr da tot seid, dürft ihr mit eurem Steam-Account dieses Spiel nicht mehr spielen, obwohl ihr 9,99 Euro gezahlt habt. Heißt, ihr bezahlt, ihr spielt, ihr sterbt, das war's. Das kann bei so sehr schlechten Shooter-Spielern wie bei mir eine Minute dauern oder bei doch schon mittelmäßig bis besseren wie Fabi Vielleicht 10 Minuten bis mehrere Stunden. Wer weiß. Es gibt aber noch super tolle Add-ons, falls ihr mal jemanden umbringt. Ihr könnt auf die Spieler urinieren oder ihr könnt sie zu Zwangsarbeit verdonnern. Ihr könnt euch aber auch mit anderen Spielern Trucks suchen und diese dann als sozusagen Safe House einrichten, wie ihr wollt. So, also das ist ein sehr, sehr eigenes Konzept und anscheinend muss man als Indie-Entwickler immer sowas komplett Verrücktes machen, damit man Aufmerksamkeit bekommt. Hat jetzt funktioniert hier in diesem Fall, wir reden drüber, aber was haltet ihr davon? Fabi, du als der Shooter-Spieler von uns allen, was hältst du von diesem Konzept? Sind das 9,99 €, die du gerne investierst?
Also ich finde es, die Idee finde ich schon cool, aber dass es so komplett perma ist, ist halt ein bisschen scheiße, weil ja, die 9,99 € können halt wirklich schnell in den Sand gesetzt sein. Was ich cool fände, wenn man vielleicht sagen würde, dass man das für jede Woche machen würde.
Wie also, eine Transaktion.
Ja, ja. Auch für 2 € Revival.
Oh. Nee, das absolut nicht. Aber jede Woche, dass man sagt, okay, jeden Sonntag gibt es einen kompletten Reboot, da dürfen alle nochmal neu anfangen, dass man halt auch sozusagen Reset hat, dass nicht dann irgendwann die so riesige Raid-Gruppen einfach alle, die alleine irgendwie rumrennen, zusammen bashen.
Das wäre eine ganz geile Spielidee, dann kann das Spiel von mir aus auch gerne mehr kosten, wenn es einfach so ein wöchentliches sozusagen Permadeath-Spiel
ist. Das ist auch so ein Event wird halt sozusagen über die ganze
Zeit. Ja klar, Woche. Aber dann kann das Spiel von mir aus auch 30 € kosten, aber dass ich halt jede Woche spiele. Einfach für diese 30 € weiß, ja. Okay, ab Sonntag kann ich wieder spielen, diesmal halte ich mal länger durch und dann gibt's halt Highscores, wer am längsten durchgehalten hat, die ganze Woche oder halt nicht. Und genau. Das wäre doch mal eine coole Idee, aber ich weiß nicht, ob es so funktionieren kann. Was sagst du dazu, Marc?
Ich finde die Idee jetzt eigentlich auch nicht... ich finde viele Sachen, die jetzt genannt wurden, die One Life besitzt, finde ich echt interessant, auch dass du dir so ein Safehouse einrichten kannst. Aber diesen kompletten Permadeath finde ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so gut, weil es schwierig halt zu balancen ist, weil bestimmt Leute weder voll den Plan haben von dem Spiel, gleich am Anfang super Equipment zusammensammeln. Und wenn du dann halt in das Spiel reinkommst und 10 Meter gelaufen bist und einen Headshot kriegst von einem Sniper auf einem Hügel oder so, dein Spiel dann nach 30 Sekunden fertig ist, sehe ich nicht ein, dass ich dafür 10 € bezahle.
Na gut, man muss dazu sagen, dass das Steam ja mittlerweile diese Rückgebeoption anbietet. Das heißt, wenn man ein Spiel maximal 2 Stunden gespielt hat, kann man das zum vollen Kaufpreis zurückgeben. Jetzt weiß ich aber nicht...
Bist du sicher?
Ja.
War das nicht so, dass man das Spiel... Gar nicht erst gespielt
hat. Nein, zwei Stunden spielen. 2 Stunden spielen oder 14 Tage nicht spielen.
Ah, okay.
Jetzt ist natürlich die Frage, ob das dann für den Entwickler halt so laufen wird, wenn alle so schnell sterben. Die spielen eine Stunde, okay, gebe ich es wieder zurück, war jetzt eine coole Stunde, aber ich kann ja eh nicht mehr spielen. Das ist natürlich eine Frage. Vielleicht doch nicht über Steam anbieten, sondern über was anderes. Da bin ich mal gespannt, wie das Ganze ablaufen wird. Wir halten euch natürlich wie immer auf dem Laufenden. Weiter geht es mit Gamergate. Ja, ihr habt wahrscheinlich schon gar keinen Bock mehr, wenn ihr das Wort hört. Wir auch nicht. Aber dagegen zu sein, ist schon mal okay. Wenn ihr jetzt gar keine Ahnung habt, was Gamergate ist, also es geht darum, dass bekannte Spiele... Redakteurinnen oder Autorinnen Videos gemacht haben. Es gibt eine ganz bekannte, mir fällt der Name leider gerade nicht ein. Die hat auch auf YouTube eine Serie dazu gemacht, eine Videoserie, wo es eben darum ging, dass viele Spiele doch sehr sexistisch sind und dass Frauen nicht gut genug positioniert sind und einfach, ja, dass Frauen mal gleichberechtigt werden sein sollen in Spielen. Daraufhin gab es ja das Gamergate, also dieser riesige Shitstorm gegen die mit Todesdrohungen und. Ja, was die sich hier überhaupt denken, ihre schönen Spiele kaputt zu machen und dies ist doch alles Bullshit und so weiter. Und diese Bewegung wird jetzt auch von der neuen, kanadischen Premierministerin, nein, ein kanadischer Premierminister, tut mir leid, Justin Trudeau, der hat sich jetzt klar gegen die Gamergate-Bewegung positioniert. Er hat gesagt, er ist ein, also ich zitiere, ich bin ein Feminist und ich bin stolz drauf. Meine Mutter hat mich dazu erzogen. Mein Vater gehörte zwar einer anderen Generation an, hat mich aber dennoch dazu erzogen, die Rechte anderer zu respektieren und zu verteidigen. Und darauf begründet sich heute meine Identität. Ich bin stolz darauf, sagen zu können, dass ich ein Feminist bin. Ja, also er sagt, er positioniert sich klar gegen Gamergate. Das Ganze kommt, ehrlich gesagt, etwas zu spät. Er sagt das jetzt, weil er neuer Premierminister ist. Denn er führte die Liberalen in Kanada jetzt zu einem klaren Wahlsieg und das ist nach fast einem Jahrzehnt das erste Mal, dass nicht eine konservative Partei an der Macht ist in Kanada und deswegen sagt er das. ja, Gamergate ist mittlerweile alles wieder so ein bisschen abgeflacht, aber das war schon unglaublich scheiße, was da so fabriziert wurde, gerade auch auf Twitter oder halt in den bekannten Social-Media-Netzwerken. Deswegen ich spreche jetzt mal für uns alle drei, gut, dass sich auch mal ein Politiker in hoher Position dagegen positioniert und gute Sache, oder?
Ja, also ich finde es generell kann gut, dass sich überhaupt ein Politiker generell dazu äußert. Ja.
Gute Sache. Nicht so gute Sache, Payday 2. Naja, nicht ganz. Payday 2, gute Sache. Neue Mikrotransaktion? Fragezeichen. Marc, erläutere uns doch mal, worum es geht. Du als Payday 2-Spieler.
Genau, dazu ein ganz kurzes Grundprinzip. Bei Payday 2 ist es so, dass wenn man einen Banküberfall, also ein Heist, abgeschlossen hat, dann hatte man solche drei Karten, konnte man auswählen, also immer nur eine davon. Und es waren random Belohnungen, zum Beispiel Waffenskins, aber wirklich nur Skins, Bargeld oder sonstiges.
Also Bargeld im Spiel.
Ja, Bargeld im Spiel, natürlich. Jetzt wurde das Ganze verändert. Und zwar gibt es seit neuem in diesen Karten quasi manchmal so ein Safe. In diesem Safe können Waffenskins zum Beispiel sein, die auch die Werte von den Waffen verbessern. Diese Safes sind aber nur über solche Schlüssel oder solche speziellen Drills, also Bohrer, öffnbar? Nee, warte mal.
Verfügbar.
Verfügbar, genau. Und die kann man sich nur für Echtgeld kaufen, nämlich für 2,20, glaube ich, waren es.
Jo.
Und das ist nicht cool.
Ja, das ist nicht cool. Und daraufhin gab es natürlich auch einen riesen Shitstorm, auch berechtigt. Und ja, was sagt man denn da so als Chef einer solchen Spielefirma oder eines solchen Entwicklers? Fabi, was denkst du, was würdest du sagen, wenn es da einen Shitstorm gibt? Du führst sowas ein, Leute müssen jetzt Geld bezahlen. Wie würdest du darauf reagieren?
Die anderen sind schuld.
Ja, da hast du schon mal ziemlich recht. Denn er hat hier gesagt, also Overkill ist das Entwicklerteam. Ja, die Spielepresse sei schuld an Mikrotransaktionen Shitstorm. Die haben das Ganze doch hier mit ihren Clickbait-Titeln schon so gemacht, dass alle Spieler da böse drauf sind. Denn für sie finanziell funktioniert das und für sie sehen da auch nicht kein Problem damit, wenn man sich bessere Stats dadurch kaufen kann, einfach wirklich pay to win, da Payday 2 eh kein kompetitiver Shooter ist. Hier hast du vorhin schon was eingeworfen, dass es nicht so ganz stimmt. Erläutere das nochmal, Marc.
Jetzt in einem kompetitiven Bereich.
Ja.
Genau, und zwar stimmt es natürlich, dass man in Payday nicht Spieler gegen Spieler spielt, weil man spielt ja zusammen. Das Problem, was ich trotzdem darin sehe, ist, es gibt ja immer wieder schwere Gegner und besondere Gegner. Und es ist trotzdem problematisch in einem Spiel wie Payday, wenn jemand, jetzt sagen wir mal, 1-2 Schüsse für einen Gegner braucht, man selber, aber von mir aus 5-6 im ganz übertriebenen Fall. Weil es ist in dem Sinne kompetitiv, dass du natürlich trotzdem nützlich sein willst in deinem Team. Wenn dann einer da durchrusht solo, weil er die kompletten Leute da killt, also die kompletten NPCs, einfach so umhauen kann, dann fühlt es sich trotzdem nicht gut an. Deswegen, in dem Sinne ist es schon kompetitiv.
Also ein klares Nein zu den Mikrotransaktionen von Payday 2, oder?
Ja, und ich kann auch nicht verstehen, warum die so ungläubig drauf reagieren, weil was erwarten sie denn, wie die Leute reagieren?
Ja, klar. So, dann kommt jetzt das kleine oder etwas größere Themenfeld Paris Game Week. Ja, die ist oder war gerade. Und da hat nämlich Sony eine Pressekonferenz abgehalten. Das kann man sich vorstellen wie die Gamescom in Paris. Ein bisschen kleiner, gar nicht so viel kleiner. Und warum Sony die Pressekonferenz nicht auf der Gamescom gehalten hat, wie alle anderen, sondern auf der Paris Game Week, kann sich niemand erklären, denn es gab keine wirklich großen Neuerungen. Die Preissenkung von 50 Euro für die PlayStation 4 wurde einfach in der Pressemitteilung rausgegeben, nicht mal auf dem Presseevent. Naja, es wurde auch keine PS4 Slim oder sowas angekündigt. Man weiß es nicht, warum sie es gemacht haben. Ist fragwürdig. Naja, kommen wir zu den Spielen. Angefangen mit Robinson The Journey. Robinson The Journey ist ein Spiel von Crytek. Ja, Crytek gibt's noch und die sind auch wieder da. Und es ist ein VR-Action-Spiel. Es ist ein Spiel für PlayStation VR. Also Project Morpheus wurde ja umbenannt in PlayStation VR. Und dazu gibt es einen Trailer, den wir euch verlinken. Fabi, fass doch mal ganz kurz zusammen. Was sieht man in diesem Trailer zu Robinson The Journey?
Also es sieht auf jeden Fall so ein bisschen Future-mäßig aus, gemischt mit Dinos. Aber es sieht unglaublich cool aus. Man hat so einen kleinen fliegenden Roboter, der ein Spiel mit einem spielen will. Und das Spiel hieß, glaube ich, in Englisch... Das sieht ein bisschen nach Saw an. Let's not get squashed. Also lass uns nicht zerquetscht werden. und da muss man halt so Dinos ausweichen und das sah schon ohne VR ziemlich beeindruckend aus und ich kann mir vorstellen, dass das mit so einer Brille echt super cool sein kann, vor allem wenn man sich dann noch so umschauen kann. Also ich bin eigentlich nicht so der Dino-Fan, aber das hat mich schon überzeugt.
Also man weiß jetzt noch nicht genau, ob das wirklich nur so ist, dass man da einfach nur zusammen rumläuft. Hier steht jetzt erkunden. Ich weiß jetzt nicht genau, rennt man dann vor Dinos weg oder kämpft man dann doch gegen die oder befreundet man sich mit den Dinos. Wer weiß, aber man muss dazu sagen, du hast gesagt, es sieht unglaublich gut aus. Das liegt natürlich auch an der CryEngine, die schon immer gut aussah.
Ja.
Es ist cool zu sehen, dass Crytek wieder was macht. Und ich finde, der Trailer sah cool aus. Und Marc, wir beide haben ja schon mal gutes VR getestet, auch schon die neuere Oculus Rift. Und es war schon sehr beeindruckend mit so einer semi-guten Grafik. Und dann sowas mit Dinos und, keine Ahnung, gutem Headset. Oh. Ich kann es mir schon ganz schön heftig vorstellen, oder?
Ja, ich kann es mir auch sehr, sehr cool vorstellen. Wie gesagt, ist jetzt nur problematisch, wenn man wirklich nur durch die Gegend läuft und Sachen erkundet.
Ja, da wird es bestimmt noch ein bisschen mehr Handlung geben.
Naja, aber wir sind alle mal gespannt drauf und sieht auf jeden Fall cool aus. Aber Dinos sind ja eh im Munde. Wir haben jetzt noch zwei weitere Spiele und beide haben auch was mit Dinos zu tun. Also das erste ist Boundless. Boundless wird auch von Sony gepublished, kommt für PlayStation 4 und PC. Es soll sogar Crossplay unterstützen, also Online-Crossplay, denn es ist ein Open-World-Sandbox-Online-Game. Es sieht so ein bisschen aus wie eine Mischung aus Minecraft und No Man's Sky. Also rein farblich so No Man's Sky, rein grafisch Minecraft und dann noch Dinos und verschiedene Welten. Ja, sieht recht interessant aus, finde ich. Auch hier ist der Trailer verlinkt. Haut mich persönlich jetzt nicht vom Hocker. Man kann hier Anspruch auf ein Stück Land, also man kann eben Anspruch auf ein Stück Land erheben. Man kann Luftschiffe bauen mit anderen, man kann Baumaschinen bauen. Man kann anderen seine Dienste gegen Ingame-Währung anbieten und so weiter. Das sind alles ganz coole Konzepte, aber halt ungefähr so in Minecraft-mäßigen Universum. Ja, für mich nicht interessant. Wie sieht's da aus bei euch? Wahrscheinlich auch nicht, oder? Fabi, Loop, Marc?
Ich finde es auch nicht so interessant. Ich verstehe auch nicht, warum Dinos derzeit so beliebt sind. In letzter Zeit gibt es ja viele
Spiele. Jurassic World! Sie fanden den Film alles so toll!
Ja, also es liegt wahrscheinlich wirklich an Jurassic World. Ob der Film, also ob das gerechtfertigt ist, das werdet ihr noch später erfahren in einem...
Streu nicht noch Salz in die Wunde.
In einem schönen Bericht von Marc über diesen Film. Freut euch drauf, glaubt mir. Dann geht's weiter mit No Man's Sky. Es hat einen Release! Juni 2016. Aber immerhin haben wir ein Release-Datum. Wir haben einen neuen Trailer. Es gibt das erste Mal eine Erzählerstimme. Heißt, es wird eine Art Story geben. Und natürlich ganz episch hier, Galaxies you've never seen before, Battles you've never fought before und so weiter. Also hier auch Battles, es gibt, man hat gesehen, man hat erstmals aus der Ego-Perspektive mit einer Handfeuerwaffe eben geschossen. Also wird es Shooter-Elemente geben, man wird rumfliegen mit seinem Raumschiff und eben neue Planeten entdecken. Es gab so eine ganz coole Sequenz, wo er auf einem neuen Planeten gelandet ist und dann stand da so, wie viel Luft da ist und wie viel Wasser und wer diesen Planeten als allererstes entdeckt hat. Das kann ich mir schon ganz cool vorstellen und ich würde sagen, wir sind weiterhin alle gespannt auf No Man's Sky. Ich sage das jetzt einfach mal so, stimmt das denn überhaupt, Marc?
Ja, natürlich stimmt das. Ich bin nur immer noch skeptisch. Ob das Ding eine richtige Story haben wird, weil ihr nehmt das jetzt einfach so hin, dass es dort eine Erzählerstimme gab, aber alles, was die Erzählerstimme getan hat, war im Endeffekt die Features anzupreisen.
Ja, gut.
Kann natürlich sein, dass es einfach nur eingesprochen war für den Trailer.
Ja, klar. Von mir aus kann es auch keine Story haben, aber wenn das Gameplay eine Art lineares Gameplay ist und nicht einfach nur rumfliegen und andere totschießen, wäre schon irgendwie, einfach wenn eine Motivation dahinter ist, würde es mir persönlich schon reichen in so einem coolen Universum.
Das fand ich aber auch schon an Boundless, das ist mir entfallen, aber jetzt ist mir gerade eingefallen. Sandbox-Titel finde ich generell schwierig, zumindest für mich persönlich, weil ich brauche eigentlich immer ein Ziel. Viele können sich ja selbst ein Ziel setzen in solchen Sandbox-Spielen, ich nicht.
Ja, geht mir ähnlich. Also irgendwann ist mein eigenes Ziel erreicht und was. Das ist eigentlich relativ schnell erreicht, weil ich dann auch relativ schnell keinen Bock mehr habe.
Ja.
Ja. Ja. Wie sieht's bei dir aus? No Man's Sky, Bock drauf, wie hat dir der neue Trailer gefallen?
Ich weiß nicht, ich war auch von den Waffen und was man alles nicht so gesehen hat, nicht so überzeugt, aber so die grundsätzliche Idee mit diesem riesigen Universum finde ich natürlich schon cool und dass man die Planeten erkunden kann. Ich sehe es wie ihr, ein paar Quests oder so sollten schon dabei sein, aber ja, ich bin nochmal gespannt, wie sich das so weiterentwickelt, was es da noch für weitere Neuigkeiten geben wird.
ja, was es so für Neuigkeiten geben wird, da ist man auch immer gespannt im Bereich Nintendo und Mobile Games. Pokémon Go war ja schon die erste große Ankündigung eines der Mobile Games, die rauskommen wird. Aber es wird ja nicht das erste Mobile Game von Nintendo, da gibt es nämlich noch ein anderes. Das wurde jetzt angekündigt und das nennt sich Miitomo. Ja, ihr freut euch bestimmt drauf. Endlich bringt Nintendo ein Mobile Game raus. Es ist eine Social App. Ihr könnt euren Mi gestalten, designen und mit anderen chatten. Entweder, ob man sogar mit Usern von der Wii U chatten kann, weiß man nicht. Aber es soll irgendwie noch Mikrotransaktionen geben. Keine Ahnung, dass man sein Mi verändern kann. Irgendwie andere Skins vielleicht, man weiß es noch nicht. Ja, aber März 2016. Marc, erste App auf dem neuen Smartphone, oder?
Nee.
Ein sehr ernüchterndes Nee. Also ist nicht interessant. Ist schade irgendwie. Du hast vorhin gesagt, dass du ein bisschen enttäuscht bist.
Ja, warum genau. Weil Nintendo hat ja einen neuen Präsidenten und der hat ja gemeint, ja, er fand die Strukturen in dem Unternehmen Nintendo ja sehr veraltet und auch die ganze, dass sie den Anschluss an das ganze Online-Zeug ein bisschen verpasst haben und so. Also sehr coole Sachen, hat er gesagt. Allerdings ist das nicht der richtige Schritt in die Moderne, meiner Meinung nach.
Doch, endlich kannst du chatten.
Ja.
Mit deinem Mi, was du schon immer wolltest.
Ja.
Ja, du, die gleiche Ernüchterung bei dir, oder?
Obviously.
Was ihr wahrscheinlich auch obviously merkt, ist, dass es rein newstechnisch einfach nicht so viel gibt. Ihr kennt es, es ist nicht mal das Sommerloch, es ist das Herbstloch. Es gibt ab und zu einfach mal solche, ja, Wochen, wo das so ist. So, weiter geht's dann mit der letzten News, nämlich mit einer neuen US-Rechtssetzung. Ja, das ist ein Gesetz. Es ist zulässig, alte Spiele so zu modifizieren, also alte Spiele, bei denen es einen Multiplayer-Part gibt, der nicht mehr durch die Server am Leben erhalten wird, dass man die so crackt, dass es noch bespielbar ist, um es einfach besser zu archivieren. Viele große Spielefirmen sind da dagegen. Aus was für immer auch einem Grund, wahrscheinlich einfach aus dem Grund des Geldes, wie es ja so oft ist, kennt man ja gut. Aber sonst eine coole Sache auf jeden Fall. Spielearchivierung ist ein Ding, über das man reden muss, gerade als Spielefan, weil es ist halt schwierig. Auch gerade so, was jetzt damit nicht abgedeckt ist, sind Spiele wie zum Beispiel Online-Rollenspiele, die jetzt einfach offline sind. Die darf man dann jetzt nicht cracken oder sowas, weil das geht ja mit Mods, dass man die auch offline spielen kann. Das ist zum Beispiel noch nicht erlaubt. Und da sieht hier sich auch die EFF, die Electronic Frontier Foundation, noch nicht ganz bestätigt. Das sind nämlich die, die das bisher so vorangebracht haben, dass das überhaupt soweit ist. Jetzt dürft ihr euch allerdings nicht freuen, dass ihr jetzt jedes Spiel endlich legal cracken dürft, wo die Server offline sind. Denn das ist erstmal primär für Bibliotheken oder Museen gedacht. Also für uns Normalos noch nicht ganz so cool. Aber auch hier spreche ich mal einfach wieder für uns alle. Denn es gibt leider nicht so viel zu kommentieren dazu. Coole Sache. Auch eben bei ganzen Online-Titeln machen in Zukunft. Dann ist perfekt. Und dann gehen wir einfach mal weiter zu unseren Spielen der Woche. Ich bleibe einfach mal im Redefluss. Ich habe Hearthstone weitergespielt. Ich muss aber sagen, es ist irgendwie gerade Flaute bei mir. Ich habe so ein bisschen die Motivation verloren.
Nach anderthalb Jahren.
Es ist. Ich weiß nicht, also ich kann dir sagen, was es ist. Ich kann jetzt nicht sagen, die Meta. Aber es gab schon immer schlimme Teile der Meta, die einen einfach übel genervt haben, wenn alle Facehunter gespielt haben oder so. Aber zurzeit ist schon sehr, sehr nervig. Die Hearthstone World Championship hat angefangen. Die verfolge ich zum Beispiel mit großer Aufmerksamkeit. Das finde ich richtig cool. Ich warte jetzt auf die BlizzCon, auf ein neues Adventure, das angekündigt wird. Einfach ein paar neue Karten. Neuer Modus. Leute, macht was und bringt bitte nicht wieder ein Tavern Brawl, wo alles random ist, denn es macht überhaupt keinen Spaß. Auch denn diese Woche, wie immer, also was heißt wie immer, das ist der Rapspinner Tavern Brawl. Jede Karte ist Rapspinner. Man bekommt irgendein random Beast raus. Ja, RNG gewinnt. Einfach nicht cool. Was darum sehr, anders gesehen, sehr viel cooler ist, ist Epi-Story. Ich habe es letztes Mal gesagt, das ist ein Titel, den wir auf der Apes, oder ich auf der Gamescom schon mal angespielt habe. Und ich habe reingeschaut, die ersten 2 Stunden gespielt. Ach, ist das schön. Nee, man kann nichts anderes sagen. Das Spiel funktioniert auf Windows und Mac sogar, ist jetzt heute das Update dazu rausgekommen. Gibt es auch auf Spanisch mittlerweile. Ich weiß gar nicht, was für Sprachen noch alles unterstützt werden mittlerweile. Aber die entwickeln da fleißig. Ist ein Early-Access-Spiel für 10 Euro. Und ich sage nur, kauft es euch, wenn es euch auch nur im Geringsten anspricht. Aber was macht man überhaupt? Ja, man ist ein kleines Mädchen, das auf einem... Jetzt darf ich nichts Falsches sagen. Ein Fuchs, ja, ich glaube ein Fuchs, auf einem Fuchs reitet in einer der schönsten Grafiken, die ich seit langem gesehen habe. Und man benutzt nur seine Tastatur. Ich weiß noch, wie ich damals bei der Gamescom saß und ja, da war die Demo und ich saß da vor dieser Tastatur und der Typ zeigt einfach nur auf die Tastatur und ich so, hä, das ist schwarzer Bildschirm, was soll ich machen? Er zeigt auf die Tastatur, hä, und drückt so das S und man sieht so auf dem Bildschirm so das S und so im Hintergrund so ein leichtes T und ich so, oh, ich muss jetzt Start eintippen, damit es losgeht. Das gibt schon so einen guten Hint, was das Spiel mit dir machen will. Erstens läufst du nur mit Tasten auf der Tastatur. Die Steuerung ist da sehr gewöhnungsbedürftig, da es nicht einfach WASD ist, sondern, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist es EF und IK. Also das ist ein bisschen komisch, man gewöhnt sich aber dran. Und dann ist es so, man erschließt sich neue Welten und mit der Zeit kommen dann auch Monster dazu und es wird halt im Hintergrund immer eine Geschichte erzählt. Deswegen auch AP Story. Man schreibt sozusagen seine eigene Geschichte. Und deswegen schreibt man auch Wörter, weil man ja die eigene Geschichte schreibt. Und dann gibt es Monster und dann muss man über diesen Monstern ploppen dann Wörter auf. Und dann muss man diese Wörter schreiben und das damaget die dann sozusagen. Und je kleiner die Monster, desto weniger Wörter, desto kürzer die Wörter. Aber es gibt dann auch richtig große Monster, wo du dann irgendwelche Fachtermini hast, die du einfach in kürzester Zeit abtippen musst. Aber so ein Wort, das du gerade vielleicht das erste Mal liest. Also das kann auch schon richtig anspruchsvoll werden. Und ist ein sehr interessantes Spielkonzept. Von mir aus unterstützt die Entwickler auf jeden Fall. Ist ein sehr cooles Ding. Wo die Entwickler nicht mehr unterstützt werden müssen, ist bei The Elder Scrolls Skyrim. Ja, ich habe mich mal reingetraut. Ich saß nämlich so da, dachte mir, ach ja, ein Spiel mit ein bisschen interessanter Story, so ein bisschen wenigstens. Irgendwie, wo ich mich mal wieder reinsinken lassen kann, wäre doch jetzt schön. Wie wär's mit Skyrim? Gesagt, getan, halbe Stunde war das Ding installiert. Dauert ja nicht so lange bei mir mit Download und so weiter. Salt. Looking in Mark's way.
Provoziere mich nicht, nachdem ich nachher noch über Jurassic World reden muss.
Ja, jedenfalls Skyrim habe ich die ersten 2 Stunden gespielt, also bin ungefähr noch gar nicht weit im Spiel. Deswegen sage ich da bisher, der Charaktererstellungsbildschirm war ganz nett. und die Anfänge auch. Sieht ganz gut aus, läuft sogar recht hoch in Einstellungen bei mir. Ja.
Du hast es gemeint, du wolltest wieder ein Spiel, wo du dich so ein bisschen rein versinken lassen kannst und mit einer guten Story. Also
so ansatzweise Story. Also mir ging es eher ums rein versinken.
Okay. Ja. Das mit der guten Story finde ich jetzt, also die Hauptstory finde ich jetzt
nicht so. Das wollte ich gerade sagen, die Hauptstory ist nicht so cool. Aber die ganzen einzelnen Gilden, die lohnen sich wirklich.
Ja, Story war vielleicht ein bisschen falsch gesagt, mir ging es wirklich eher ums reinsinken lassen, weil ich wollte jetzt nicht sowas wie, keine Ahnung, Bioshock, eins meiner Lieblingsspiele überhaupt, wo ich jetzt einfach eine super Story habe. Da gibt es ehrlich gesagt auch wenig Spiele von, wo ich eine super Story habe, wo mir das Gameplay auch ein bisschen Spaß macht, wo ich dann durchspiele und sage, ha, geil, dass ich das gemacht habe, sondern ich will was, wo ich halt wirklich einfach mal wieder Spielzeit rein versinken lassen kann und wo ich mal einfach mal wieder so in dieser Welt verschwinden. Und ich glaube, da bin ich mit Skyrim erstmal ganz gut bedient.
Ja.
Wie sieht's denn aus bei dir, Marc? Saints Row 4.
Genau.
Da warst du auch sehr lange im Charaktererstellen-Bildschirm.
Ja, genau. ja, ich habe Saints Row 4 ein bisschen gespielt. Also eigentlich habe ich die meiste Zeit bis jetzt echt im Character Creation Screen verbracht.
Ja, sag's einfach auf Englisch, um cooler zu sein. Ja,
ist okay. Mir ist der deutsche Begriff gerade echt nicht eingefallen. Dazu muss ich sagen, ich habe die ersten 3 Teile nicht gespielt, wobei ich den 3. habe, aber ich habe mir sogar gedacht,
Ich habe auch gedacht, installiere ich mir Saints Row, weil wir haben ja hier Family Sharing, wir sind ja eine Pixel-Stammtisch-Familie. Aber nee, Saints Row habe ich gedacht, nee, ist dann vielleicht doch nicht so ganz das Richtige.
Warum habe ich denn so viel Zeit in diesem
Charaktererstellen-Bildschirm
verbracht? und zwar, eigentlich bin ich nicht so der Typ dafür, der seinen Charakter jetzt unglaublich individualisiert. Weil ich finde es einfach zu anstrengend, bin ich ehrlich, da irgendwie 1 Stunde mich hinzuhocken. Aber schon in den Grundeinstellungen war es so, dass man zum Beispiel über das Sexappeal einstellen konnte. Beim männlichen Charakter zoomt es dann in den Schritt rein und dann kannst du deinen Penis vergrößern oder auch verkleinern, wenn du das möchtest.
Endlich auch mal einen kleinen Penis.
Und noch viele andere Dinge, also zum Beispiel gibt es auch bei den Gesten, kannst du diese richtig typische Matrix-Pose, diese...
Ja, diese Ausweichen von den
Kugeln. Nein, nicht nur die, ach so, sondern auch, wo sie in die Luft springen, dort in der...
Okay.
Ja, ich glaube... Zeitstopp und dann hängen sie so in der Luft. Dabei so trollig wie der Charakter von Saints Row 4 ist, schreit dabei auch, das heißt schreit, aber sagt dabei auch noch Epic, also wirklich eine Zeitlupe, Epic Looking Air Poser. Und auch ganz viele andere Sachen, wie zum Beispiel auch Anmachsprüche. Gibt's so die richtig typischen und so. Dann gibt's vom anderen Ufer, wo er sich dann so richtig klischeehaft schwul hinstellt. Also war auf jeden Fall sehr lustig, der Charaktererstellungsbildschirm.
Marc, aber gib zu, es war eh nur wegen dem Sex-Appeal, dass du da eine Stunde einfach so, um genau die richtige Größe zu finden.
Ja, natürlich. Ja. Was denn sonst? Ich habe auch die erste Mission gespielt, ein bisschen weiter sogar. Das ist jetzt auch kein großer Spoiler, weil das sind die ersten 10 Minuten vom Spiel.
Ich wollte es gerade sagen,
ja. Wo du quasi irgendeinen Terroristen jagen musst. Das Lustige ist an dieser... es fühlt sich vielleicht am Anfang nicht wie so eine Parodie von irgendeinem Shooter an, aber es ist so richtig die typische COD-Mission. So richtig schlauchartig mit irgendeinem Terroristen, den du besiegen musst. Allerdings so over the top und mit so dummen Sprüchen teilweise von den Charakteren, dass man es einfach nicht ernst nehmen kann. Gerade wenn du dann den Terroristen erwischst, gibst du ihm einen Headshot mit der Pistole. Er fällt durch den Headshot übers Geländer in so einen riesigen Krug voller Lava, versinkt da drin, man sieht ihn nicht mehr und nach 1-2 Sekunden streckt er seine Hand nochmal raus und betätigt den Raketenabschussknopf. Die Raketen sind natürlich auf Washington gerichtet.
Natürlich.
Und dann rennt halt dein Charakter los, den du zu dem Zeitpunkt noch nicht siehst. Also der hat weder Stimme noch Gesicht, also hat eine Maske auf. Aber ist einer der Saints aus Saints Row. Und rennt dann eben los, um diese Rakete zu stoppen. Und dann fragen die Leute auch so, also du bist mit dem Team da drin, tun dich so anpiepen quasi. Was hast du vor, was willst du tun? Und dann sagt die andere, sprich, natürlich möchte er die Menschheit retten. Natürlich wird er sich jetzt opfern, um Washington zu retten. Und dann kletterst du in dieser Rakete hoch, was total dumm ist. Und dann währenddessen reden die einzelnen Charaktere mit dir, ja, es war so schön, dich gekannt zu haben, so richtig dieses klischeehafte Verabschieden. Zwischendrin aber dann auch wieder so einer, ja, wir haben uns jetzt noch nicht so lange gekannt, ich habe jetzt nicht so die Bindung zu dir. und am Ende hüpft er dann von der Rakete runter, sie explodiert und er tut so einen Daumen in den Bildschirm halten, während er so runterfällt.
Ja, okay.
Und dann bist du Präsident von der USA.
Ja, das weiß man ja.
Ja.
Hört sich auf jeden Fall sehr, sehr gut an. Dann hast du auch wie immer, oder was heißt wie immer, aber mittlerweile wie immer bei dir, Rocket League gespielt. Wie war's?
Kaum anders als sonst. Ich ragequitte gerne.
Und du freust dich aufs Update, oder?
Ja.
Ich mich auch. Also es gibt zum Beispiel diesen Cube-Ball, also da ist der Ball einfach so ein Würfel. Das kann ich mir sehr geil vorstellen. Oder so ein Riesenball, ist bestimmt mega lustig.
Ja, aber bis jetzt ist ja jetzt noch nicht so viel drin davon.
Ja, ja.
Das Einzige,
was nicht so viel, gar nichts.
Ja, nichts. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, dass der Ball jetzt um einiges... Dir ist es nicht so aufgefallen, aber ich habe jetzt schon ein bisschen länger gespielt und mir fällt es auf, dass der Ball schon deutlich schneller runterfällt. Natürlich jetzt nicht von 5 Sekunden bis zum Boden auf einmal in einer Sekunde, aber man merkt schon, finde ich. Aber
okay.
Ansonsten...
Dann, lieber Fabian, du hast bei dir wirklich, wie immer, League of Legends gespielt.
Genau.
Was gab's denn da?
Ja, gibt ein bisschen was zu erzählen. World Championship
ist
fast fertig.
Wer ist im Finale?
Finale am Samstag. Es spielen die Q-Tigers gegen SK Telekom T1.
Oh, ein europäisches Team?
Nein.
Nicht? Echt
zwei,
nicht?
Zwei koreanische Teams.
Echt? SK ist...
Aber
weil im Halbfinale waren es dann noch zwei europäische, genau, zwei koreanische.
In die Halbfinals haben es zwei europäische Teams geschafft. Ich habe gehofft, dass wenigstens ein Team weiterkommt.
Sie
haben es
beide leider nicht geschafft und haben nur 6 aufs Loch bekommen.
Oh, mies.
Aber es war eigentlich vielversprechend.
Eigentlich, ja.
Ja, und sonst gibt es auch schon ein paar Ankündigungen für die nächste Season, die jetzt kommen wird. Und da hat Riot sich gedacht, letzte Season war es ja so ein bisschen den Jungle, den sie nochmal komplett neu überarbeitet haben. Diese neue Season werden es jetzt wahrscheinlich die Marksmans, also die AD Carries. Und zwar haben die gesagt, dass sie finden, dass die ganzen AD Carries sich zu gleich anfühlen. Und deshalb möchten sie allen AD Carries so ein bisschen eine eigene Mechanik noch geben. Da haben sie zum Beispiel schon gesagt, dass sie Graves dieses Shotgun-Feeling geben wollen. Also, dass es immer... Ja, okay. Die haben da auch gerade was drüber gepostet. Ich weiß schon, was passiert.
Also ja, okay.
Dass eben die Auto-Attacks auch von ihm erstreuen. Caitlyn soll mehr mit den Headshots was machen. Also zum Beispiel, wenn Gegner in die Trap läuft, soll man auch einen automatischen Headshot-Reset bekommen und so weiter. Also viele neue Mechaniken können wir mal verlinken.
Ja, klar.
Wird auf jeden Fall... denke ich mal, für alle League of Legends-Freunde spannend.
Finde ich cool, dass ihnen das aufgefallen ist, weil das fand ich schon damals, dass sich die ADCs gleich angefühlt haben. Wenn sie jetzt noch aus der Tank-Meta rauskommen, dann...
Diese ganzen Juggernauts, die haben wir, glaube ich, schon so gemerkt, so... Ja, ADCs stehen schon nicht so geil da, könnte man schon was machen. Finde ich auf jeden Fall cool, weil ich spiele ja auch Main ADC, also...
Echt?
Ja.
Krass. So siehst du nicht, also. Ja, dann geht's weiter mit unseren Tipps der Woche. Wie immer, schamlose Eigenwerbung. Was war das?
Weiß ich nicht.
Ja, Dorfkino-Podcast. Also ich nehme hier im Pixel-Stammtisch-Podcast ja immer nur so ein paar Sachen, die ich gesehen habe. Ein paar Serien, ein paar Filme. So, wo ich finde, dass ich die euch unbedingt erzählen muss. Und wenn ihr das Ganze mal ausführlicher hören wollt und auch alles, was ich gesehen habe, hören wollt, mit dem Tim zusammen habe ich den Dorfkino-Podcast www.dorfkino-podcast.de. Hört da mal rein, würde mich sehr freuen, kommt aber nur monatlich. So, ich habe gesehen zwei Filme, die im Kino kommen und frisch im Kino sind, Black Mass und Er ist wieder da. Oder Black Mass oder Black Mass, ich bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls ist das ein Film, der Johnny Depp endlich mal wieder, ja,
belebt.
Ja, Johnny Depp wiederbelebt trifft schon ganz gut, denn die letzten Filme mit ihm sind ja alle schön gefloppt. Ich glaube, dass der sogar an den Kinokassen auch nicht so gut ankommt. Ja, ist die Frage, warum. Also, worum geht's in Black Mass? Black Mass, Johnny Depp spielt einen Gangster in den USA, in Boston, in Southie, nämlich im südlichen Teil Bostons. Und er ist halt das Gangster-Arschloch schlechthin. So, jetzt zeigt dieser Film die Geschichte, wie er sich mit einem Kindheitsfreund, der jetzt mittlerweile beim FBI ist, verbündet und die gemeinsamen Geschäfte machen. Er ist sozusagen Informant fürs FBI und wird dadurch halt geschützt und steigt eben mit diesem Schutz ganz schön weit auf. Und ja, das ist eine echte Geschichte, eine komplett echte Geschichte, natürlich noch im Filmischen aufbearbeitet und so weiter. Jetzt hat der Film allerdings ein, zwei Probleme. Man muss sagen, Johnny Depp, ja, er wurde wiederbelebt. Das ist eine Schauspielerleistung, der trägt den Film alleine. Also ohne ihn würde das Ding überhaupt nicht funktionieren. Jetzt gibt's aber die Sache. Sein Charakter ist ein Arschloch. Sein Charakter ist ein skrupelloses, extrem furchteinflößendes, was er unglaublich gut spielt, Arschloch. Ja. Das war es halt auch. Man hat keine Sympathien mit dem. Man verfolgt die Geschichte von ihm auch gar nicht so gerne mit, weil es wirklich halt nur so wird. Er wird stärker, also er hat mehr Macht. Und jetzt mal Achtung Spoiler, am Ende hat er die Macht halt nicht mehr. Wie man sich's halt denken kann. Da ist halt nicht viel mehr dahinter.
Wolf of Wall Street Gangster.
Ja, eben, das ist wirklich Wolf of Wall Street im Gangster-Genre, aber halt in nicht so geil aufbearbeitet oder aufbereitet?
Bereitet,
ist schon richtig, gell? Ja, deswegen fehlt da so ein bisschen das Quintchen, dass es dann zu einem wirklich guten Film macht. So ist es einfach rein schauspielerisch ein schön anzusehender Film. Den kann man auch schauen, das macht man auch nichts falsch, wenn man sich den im Kino anschaut. Ich glaube, den kann man auch zu Hause schauen. Hat auf IMDb irgendwie ein 7,3er-Rating oder so, mit der 7 ist er auch voll gut dabei. So, dann der nächste Film, der gerade im Kino läuft aktuell, den schaut sich Fabi morgen an. Genau. Und wir beide haben den schon gesehen, nennt sich Er ist wieder da. So, kurzer Disclaimer, ich habe dazu das Hörbuch gehört, als es noch relativ neu war. Das Hörbuch wird eingesprochen von
Christoph Maria Herbst,
aka Stromberg.
Genau, Christoph Maria Herbst. Und worum geht's überhaupt? Er ist wieder da, das ist eine Verfilmung eines Buches, von Timur Werness oder irgendwie sowas, hat einen recht komischen Namen.
Ich weiß es nicht, aber mein Vater hat das Buch gelesen, das heißt, ich weiß ungefähr Inhalte vom Buch.
Ja, genau. Und das wurde jetzt verfilmt. Im Hörbuch war das schon eine leicht gekürzte Fassung im Gegensatz zum Buch, die ich dort gehört habe. Also ich kann nur sagen, dass ich das Hörbuch vorher kannte. So, jetzt habe ich den Film gesehen. Es geht darum, er ist wieder da, Hitler ist wieder da. Hitler wacht auf. Ja, im Hier und Heute 2014 wacht er auf und mitten in Berlin und fragt sich halt, was los ist. Er wacht auch auf in seinen ganz normalen, also für ihn normalen Uniform, genau, und läuft dann wieder rum. Und ja, dann ist es eben so, dass die Leute ihn alle für einen sehr, sehr guten Komiker halten, der Method Acting betreibt, weil er nie aus seiner Rolle rausgeht. Und ja, so geht der Film dann fort. Das Hörbuch, was ich damals gehört habe, war wunderbar eingesprochen von Christoph Maria Herbst. Der konnte diese Hitlerstimme super rüberbringen. Das hat aber, das Hörbuch kann man so in drei Drittel, ja, bei Drittel ist klar, dass drei sind, aufteilen. Die ersten zwei waren gut bis sehr gut. Das letzte war sehr ernst. Heißt, man, das ist anders als im Film. Also wenn ihr den Film schaut, kann ich euch das jetzt sozusagen spoilern, weil das kommt im Film nicht vor. Ab der Szene, wo er im Krankenhaus ist, das sagt euch jetzt auch nichts, wenn ihr in den Film geht, das ist eh egal. Ab der Szene ist es so, dass er im Buch mit ganz vielen Parteien telefoniert und es eben darum geht, dass er jetzt in eine Partei genau. kommt. Und der Teil ist nur ernst. Das heißt, es geht einfach darum, wie halt, also die Hitler-Ideologie, wie er es gerne in eine Partei einbringen würde. Und das ist halt nicht witzig. Und es ist halt sonst eigentlich Comedy. Jetzt ist es so, dass sie es im Film so gemacht haben, dass sie eigentlich das letzte Drittel ganz anders gemacht haben. Ganz anders als im Hörbuch und im Buch. Und das ist, ich würde nicht sagen, sehr viel besser geworden. Es ist anders geworden. Es hat mir persönlich besser gefallen. Teile davon haben mir besser gefallen, Teile davon fand ich dann wiederum ein bisschen komisch. Das erste oder die erste Hälfte so komplett, sie haben halt wirklich 1:1 die guten Gags aus dem Hörbuch übernommen. Manche davon waren besser übernommen, manche waren schlechter übernommen. Ich konnte dann halt nicht lachen, weil ich genau wusste, was jetzt die Punchline ist. Die war dann auch 1:1 aus dem Buch überschrieben. Sie haben, ich glaube, eine neue Sache haben sie mit reingebracht. Achtung, halt dir mal ganz kurz die Ohren zu, Fabi. Das mit dem Hund, das war nicht im Buch.
Ja,
das war nicht im Buch. Ich
weiß auch, warum das so eingefügt wurde.
Ja, man weiß auch, warum das eingefügt wurde, wenn man den Film schaut. Ja, genau. Man weiß auch, warum das eingefügt wurde, wenn man den Film schaut. Das erklärt dann auch, warum es anders ist als das Buch. Ich fand, das war eine witzige Geschichte, gerade dann im Auto. Die eine Szene.
Ja, ja.
Habe ich ultra viel gelacht. Das war halt überhaupt nicht vorher zu sehen. Das fand ich sehr geil. Man muss sagen, sie haben im Film, es sind zwei Sachen, die mir am Film nicht gefallen haben. Erstens, Hitler ist teilweise zu sympathisch. Ich habe den im Kino gesehen und dann gab es eine Szene. Okay, Fabi, halt dir nochmal die Ohren zu, es tut mir leid. Ganz am Ende sieht es so aus, als würde er sterben. Und hinter mir gab es nur ein, oh nein, der Arme.
Echt, das gab es bei uns nicht.
Ja, und dann denke ich mir halt, reicht schon. Ja, das hätte jetzt nicht sein müssen, dass man ihn dann teilweise so sympathisch darstellt. Ja, ich weiß, da kannst gerne gleich was dazu sagen. Allerdings hat man auch weil der Film hat Szenen drin, die real gedreht wurden. Ja. Heißt mit versteckter Kamera. Das merkt man nicht immer direkt, aber es fällt dann schon auf. Das Traurige ist, also wie viel Zustimmung er dann doch bekommen hat und wie er dann doch irgendwie, ja, zur heutigen Zeit passt. Und es werden dann auch Pegida-Szenen gezeigt und er sagt halt nur, ja, das ist gerade meine Zeit, besser hätte es für mich nicht sein können. Und es ist halt wirklich sehr traurig. Und eine Szene im Film, die kann ich nicht spoilern, ist egal. Da finde ich zum Beispiel, da geht der Film mir nicht zu weit, aber oh, das ist schon ganz schön heftig, wenn dann so Deutschland-Fans halt einfach so Linken zusammenschlagen und die anderen halt daneben stehen und klatschen und so weiter. Da war ich mir nicht sicher, ist das gerade mit versteckter Kamera oder war das gestellt? Weil das kann halt beides sein. Der Film, es ist oft so, dass wenn man den Film schaut, bleibt einem das Lachen auch im Hals stecken.
Ja, das stimmt.
Ich finde, das beschreibt den Film ziemlich gut. Ist er sehenswert? Ja, wenn man die Geschichte kennt, was man eigentlich als Deutscher kennen sollte. Ist er witzig? Ja, schon. Kommt drauf an, wie man das so findet. Ach so, eine Sache, die mich noch gestört hat, die YouTuber. Warum mussten da YouTuber den Film rein? Leute, ja, hört doch auf damit, das war schrecklich. Ich will keine scheiß Dagi-Biene im Film sehen, ganz ja, ehrlich.
Das dachte ich mir auch.
Das muss nicht sein. Das bringt euch auch nicht jüngere Zuschauer in den Film. Die verstehen es eh noch nicht. Und nee, muss nicht sein. Okay, jetzt darfst du.
Ja, zum Glück kenne ich diesen YouTuber nicht.
Ich möchte noch ein paar kleinere Anmerkungen machen.
Ja, mach das bitte.
Ich
bin mal gespannt.
Zum einen muss man generell sagen, es wird selten über Hitler lustig gemacht, sondern eher, wie die Menschen auf ihn reagieren, fand ich persönlich.
Ja.
Es wurde weniger über Hitler selbst lustig gemacht, sondern wie die Menschen auf ihn reagieren, auf seine Ideologie und weil sie denken.
Na gut, es gibt schon so ein paar Szenen, wo auch
über ihn so. Ja, natürlich, aber wie gesagt, eher selten, fand ich. Ich fand's gut, dass sie, weil das Buch ist ja ein bisschen nicht alt, aber 2011, 2012 kam es raus, dass sie aktuelle Medien verwendet haben. Zum Beispiel ist er ja auch in, wie heißt es, Circus Halligalli aufgetreten.
Ja.
Das fand ich recht cool, dass sie da wirklich aktuelle Sachen durch irgendwelche No-Name-Sachen eingefügt haben. Ich fand den Humor, muss ich ehrlich zugeben, auch gut. Ich habe
Humor. Nee, das ist ja auch witzig. Man muss ja auch einfach sagen, das ist witzig.
Wo ich dir zustimmen kann, du fandest es teilweise gut, mir wurde der Film teilweise zu ernst. Ab dem gegen Ende hin.
Wenn du das Buch gelesen hast, ist das wunderbar gelöst, weil das Buch, das wird ernst. Glaub mir.
Da habe ich was anderes von meinem Vater gehört. Also ich habe das Buch selbst nicht gelesen, mein Vater hat es gelesen und hat mir davon erzählt, mein Vater hat gemeint, das Buch wäre selbst zum Ende hin mehr oder weniger noch komisch im Gegensatz zum Film.
Ich weiß nicht, also im Hörbuch ist es halt so, dass er am Ende nur mit den Parteien telefoniert und da sein Programm auflistet und das ist dann nicht mehr witzig, finde ich. Also, weil das ist dann einfach nur noch
Hitler. Ja gut, aber das ist dann wirklich das Ende und danach ist das Buch sogar vorbei. Ja. Aber das Buch soll scheinbar dazwischen drin noch ein bisschen
Spielraum haben. Ab und zu, ja. Ja, dann macht er sich über noch ein paar Politiker lustig, ja.
Ja, aber wie gesagt, ich fand den Humor gut. Ich habe halt so einen schwarzen Humor. Man muss halt wissen, dass es Humor ist und nicht irgendwie das Ganze ernst nehmen.
Ich glaube, das merkt man aber auch. Ja. Also, wenn er zum Beispiel, es gibt einen Spruch, sorry, dass ich dir jetzt einen Witz klaue, das schiebt er einen Zeitungsständer raus, ja. Jetzt schiebe ich Zeitungsständer raus, früher habe ich noch die 12. Armeen verschoben.
Ja.
Das ist halt einfach, das ist halt schon irgendwie cool.
Ich musste ganz ehrlich auch über es gab ja nicht viel, aber auch tatsächlich über die Judenwitze lachen. Ich weiß, das ist eigentlich nicht lustig.
Aber ich finde, das sind die Szenen, wo einem dann so das Lachen im Hals
steckt. Teilweise, bei manchen blieb es mir nicht im Hals stecken, weil ich kann es halt unterscheiden, aber ich finde es trotzdem
dann lustig. Nee, bei mir war es dann so, ich habe gelacht und habe halt direkt aber gleich die Assoziation gehabt, deswegen... Naja, ich glaube, wenn man mehr drüber nachdenkt, bleibt einem mehr das Lachen im Hals stecken.
Was halt so die...
ich finde, man sollte auch drüber nachdenken.
Was halt so die Sache ist, wurden, wie gesagt, einige Änderungen vorgenommen am Film im Gegensatz zum Buch. Ich werde da jetzt auch gar keine genauen Szenen spoilern, sondern nur generell, ich habe verstanden, warum sie es so abgeändert haben. Gerade diese eine Szene, die du beschrieben hast, als sich Fabian die Ohren zugehalten hat, die relativ am Anfang kam. Das waren alles so kleine Sachen, um meiner Meinung nach Sympathie von ihm runterzunehmen. Weil sie Angst hatten, halt nochmal die Ohren zu.
Goddammit.
Es geht ja um die Hundeszene, wo ein Hund erschießt. Meiner Meinung nach war das, um Sympathie von ihm runterzunehmen.
Ja, aber das haben sie zum Beispiel im Hörbuch anders gelöst. Was ich verstehe, warum sie es im Film so gemacht haben, weil im Hörbuch haben sie es so gelöst, dass sie Sympathien von ihm nehmen, indem sie dann sein politisches Programm einfach ihn ernst nochmal sagen lassen oder ernst wiedergeben lassen. Und dann findest du das halt auch nicht mehr witzig, weil Hitler scheiße ist.
Ja.
Ja. Das machen sie halt im Film nicht. Da wird im Film der Anspruch ein bisschen gesenkt, muss man einfach so sagen. Das ist einfach nicht so anspruchsvoll.
Ja, natürlich, aber ich hatte halt so das Gefühl, dass sie generell versucht haben, Sympathie von ihm runterzunehmen, deutlich von ihm runterzunehmen, nicht versteckt oder sonst wie. Kann ich auch irgendwo verstehen, weil der Film behandelt ein schwieriges Thema und ich denke, sie hatten Angst, dass sie am Ende irgendwie als rechtsextremistischer Film abgetan werden.
Nee, das ist auf keinen Fall. Nee.
Ja, ist es nicht, meiner Meinung nach.
Ich denke mir halt bloß, wenn ich in dem Film drin sitze, stell mir vor, den schauen so hier die Pegida-Leute an und die denken sich einfach nur, ja, das ist ein guter Mann. Und zwar halt den ganzen Film lang. Ja, und das ist dann... Deswegen denke ich halt auch immer bei dem Film, ja, der Film ist lustig, aber es ist so schade, dass es so nah an der Realität ist.
Ja, also ich habe jetzt nicht mehr viel zu sagen. Was ich jetzt noch sagen wollte ist, ich fand es einerseits schade, dass es so ernst wurde gegen Ende hin, weil da gibt es nicht mehr, da gibt's nichts mehr zu lachen.
Ja.
Weil am Ende ist es halt Hitler.
Ja, eben.
Hitler ohne Witz.
Genauso war es halt im Buch auch.
Und das ist dann halt wirklich nicht mehr lustig. Aber andererseits muss ich sagen, ist es vielleicht gar nicht so schlecht. Weil er macht sich lustig, aber irgendwann kommt der Punkt, wo er sagt, Leute, das ist immer noch Hitler.
Ja.
Hitler ist kein Spaß. Und ich fand auch die Message dahinter gar nicht so schlecht. Weil, ganz ehrlich, ich kann mir echt gut vorstellen, dass gerade jetzt mit der Flüchtlingskrise ein Mann wie Hitler, wenn er wiederkommen würde, gar nicht so schlechte Karten hätte.
Ja, schau dir allein doch an, dass die ganzen rechten Parteien mehr Stimmen bekommen. Das reicht ja schon.
Also es regt schon ein bisschen zum Nachdenken an. Also gerade die rechten Szenen, die da gezeigt wurden, finde ich schon, dass das eine Nachricht hinterlässt. Leute, es ist immer noch eine Gefahr, dass
sowas wieder an die Macht kommt. Ja, auch gerade mit Pegida und sowas. Jetzt zeigen sie auch die Szenen.
Ja, genau. Also Das, eigentlich finde ich es nicht schlecht. Wie gesagt, mir wurde es zu ernst, aber die Message dahinter finde ich nicht schlecht. Ich habe den Film genossen. Also war jetzt natürlich nicht der perfekte Film, das ist keiner.
Ich finde, man hat ihm ein, zwei Mal ein bisschen sehr angemerkt, dass er deutsch ist, was nicht gut war. Also klar merkt man, das ist Hitler und so, aber nein, von der Machart her hat man schon gemerkt, dass es ein deutscher Film ist, was manchmal echt nicht so gut war.
Aber ansonsten, also ich würde ihn tatsächlich fürs Kino empfehlen. Ich hatte Spaß mit dem Film. Ja.
Ja, den kann man aber auch zu Hause schauen.
Ja, kann man auch zu Hause schauen. Ja. Aber wenn es einen interessiert, dann kann man ruhig ins Kino gehen.
Ja.
Aber man kann auch warten, bis er nach Hause kommt. Ja. Dann kommt
Hitler. bis Hitler nach Hause kommt. Hitler kommt nach Hause. Das ist dann der DVD.
Hitler is coming home.
Oh, jetzt habe ich gleich einen Ohrwurm. Also von Football is coming home. Ja. So, gut. Auch politisch Alpha House. Habe ich geschaut, Staffel 1 und 2 ist eine Serie von Amazon. Eine Amazon Originals. Gibt es bei Amazon Prime Video. Nennt sich einfach Alpha House. Und da geht es um, ja, vier Republikaner. Und ja, das ist es. Es ist Comedy. Was ich ganz, ganz schön beschreibend dafür finde, ist eine Review, die ich auf IMDb gesehen habe. Es gibt viele 10er-Reviews und dann ist so eine 4 von 10 Review dabei. Und die heißt einfach, ja, linksextremistische Scheiße. Die erste Staffel war noch gut, in der zweiten Staffel wird es viel zu linksextremistisch. Ich denke mir so, Alter, das sind immer noch Republikaner, das ist nowhere near linksextremistisch, ja. Und ich denke mir auch, so Linksextremismus ist ja auch so Richtung Kommunismus dann irgendwann. Es ist immer noch eine Serie von Amazon, einem der kapitalistischsten Unternehmen überhaupt. Also, dude, get your shit together. Man muss sich in US-Politik auskennen. Nicht, also ist jetzt nicht wie bei House of Cards. House of Cards zum Beispiel muss man sich gar nicht so viel mit der US-Politik auskennen, weil viel auch einfach so cineastisch und so funktioniert. Hier funktionieren viele Witze nur, wenn man weiß, was die Positionen der einzelnen Parteien und so weiter sind. Ist jetzt aber auch nicht der allerkrasseste Humorpegel. Also kann man mal gut so nebenbei schauen. Dann habe ich noch geschaut, Whiplash. Ja, Whiplash. Ein Film, den ich schon länger auf der Watchlist hatte, mit Miles Teller. Und jetzt fällt mir leider der Name, doch, J.K. Simmons, der zweite Hauptdarsteller. Und es geht um einen jungen Menschen, einen jungen Mann, der Schlagzeug spielt in einer Musikakademie. Und er hat eben einen Mentor, den J.K. Simmons, oder von J.K. Simmons gespielt, der trimmt ihn eben da weiterzumachen und als Äußerste zu gehen. Und er spielt so ein Schlagzeug, bis er blutet und so weiter. Und auch mit körperlicher Gewalt. Und das ist der ganze Film. Und man denkt sich, okay, wie trägt sich sowas über einen Film? Einfach durch eine wunderbare schauspielerische Leistung, durch eine mitreißende Story, durch super Musik und ja, durch einfach diese Nähe zur Realität. Also jeder hatte mal irgendwie so dieses Gefühl, einen Mentor zu haben. Oder allein schon, wenn man sich an Lehrer aus der Schule erinnert, selbst wenn die scheiße waren und sowas.
Senpai.
Okay, ja. Naja, nicht ganz. Nee, so ist nicht. Aber Whiplash ist sehr mitreißend und sehr, sehr gut. Der hat, glaube ich, fast 90er Metascore, ein 8,5er IMDb-Rating. Das hat er auf jeden Fall verdient. Auf jeden Fall eine Schauempfehlung, wenn ihr euch nur ansatzweise interessiert, nachdem ihr den Trailer geschaut habt. Ja. Dann habe ich noch etwas Seichteres gesehen. Wir sind die Millers, habe ich auf Netflix geschaut, weil ich abends nichts zu tun hatte. Und ja, ist ein Film, da geht es darum, dass dessen Typ ist Drogendealer. Und der wird ausgeraubt und ja, sein Boss ist natürlich dementsprechend sauer, er hat auch viele Schulden, sagt aber, ja, geh doch da nach Mexiko und da kannst du mir ein paar Drogen rüberschmuggeln hier in die USA und dann sind wir wieder quitt. Das passiert, er braucht jetzt aber noch einen Sohn, eine Tochter und eine Frau, also Alibi, die hat er natürlich nicht, damit es aussieht wie eine Familie, sie fahren in einem Wohnwagen und das soll dann eben nicht so auffällig wirken. Und das ist dann sozusagen eine Art Roadtrip, das die beiden sich dann verlieben, obwohl sie eigentlich nicht wirklich Mann und Frau sind und so weiter. Das ist eigentlich schon im Trailer klar. Das ist schon klar, wenn man das erste Mal sieht. Jennifer Aniston ist die Frau. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie der männliche Schauspieler heißt. Ja, ist ganz lustig. Sie haben ein paar derbe Gags drin. Ein paar gute Gags. Ein paar nicht so gute. Hat ein 7er Rating auf IMDb. Passt auch. Also, ja, ganz nett. Das passt. So, jetzt darfst du zu einem aktuellen Film, bitte nicht spoilern, den will ich nämlich auch noch sehen. Der Marsianer.
Er stirbt, sie findet den Schatz.
Verdammt!
Nein, also, der Marsianer, ich werde natürlich nicht spoilern. Es geht um einen armen Astronauten, der Mark heißt. Hallo Marc.
Aber der wird mit K geschrieben.
Ja.
Ja.
H.
Nein, K.
Ja.
Oh. Wow. Naja, und bei einer Mars-Mission läuft eben was schief, da zieht so ein Mars-Sturm auf und die müssen schnell den Mars eben verlassen.
Ich hatte gerade im Kopf, wie so ganz viele Mars-Riegel an ihm vorbeifliegen. Oh nein!
Oh Gott, Felix.
Ja, egal.
Oh Gott. Naja, auf jeden Fall wird er da eben von so einer Antenne, genau, wird er getroffen und ist dann eben verletzt und wird für tot gehalten von seinen Mitastronauten.
Ich weiß auch nicht, wie man das nennt. Schon. Okay.
Ich weiß nicht, mir fällt jetzt kein besseres Wort als Mitastronauten.
Ich lasse zurückfliegen.
Genau, und dann schweren Herzens fliegen sie dann eben zurück. Und ja, dann stellt sie eben raus, er lebt doch.
Wow. Nein.
Krassester Twist.
Ja,
wird schon im Trailer klar. Okay, ich habe die ersten 5 Minuten gespoilert, das tut mir leid. Und ja, dann ist es eben seine Aufgabe, 3 Jahre zu überleben, bis eben die nächste Mars-Mission dort ankommt. Und ja, es ist...
Er hat halt nicht genug Essen, was auch schon im Trailer gezeigt wird.
Genau, also er ist ein Botaniker und muss sich dann da sein Essen anpflanzen.
Warte mal. Also ich habe gehört, dass der sehr viel lustiger ist, als man denkt.
Genau, also der Film ist echt... Man denkt so, boah, das wird jetzt bestimmt so ein krass trauriger Schinken oder so. Aber...
Zum Beispiel.
Sad face.
Ja. Ist auf jeden Fall lustig. Der Marc ist sehr lustig. Sehr humorvoll. Ist auch ein bisschen ernster. Also alles in allem fand ich den Film sehr gut. Hat mir gut gefallen. Hat sich gut getragen. Wird auch nicht zwischendrin langweilig. Ist für jeden so ein bisschen was dabei. Es wird so ein bisschen Survival-mäßig was erklärt. Es ist ein bisschen Physik drin. Es ist ein bisschen Drama drin. Also ich denke mal, da können sich viele in dem Film wiederfinden. Und ja, kann ich nur weiterempfehlen.
Besonders ich.
Ja, besonders du. So, dann lassen wir jetzt mal. Also wir überlassen die, wie kann man sagen?
Bühne.
Ich wollte Bühne sagen, aber das ist ja keine Bühne, die wir haben. Wir überlassen dir das Mikrofon, Marc. Beginne.
Möchtest du nicht eigentlich gehen, Fabi? Möchte ich nur mal sagen.
Nee, passt.
Ja, passt schon.
Ja.
Da seht ihr mal, wie spät hier wir abends noch wach bleiben. Ja, ist,
ja, naja. An die körperlichen Grenzen.
Also
davor...
Oh, bringt der Film dich auch an die körperlichen Grenzen?
Definitiv, ja.
Worum geht's denn? Oder was für ein Film?
Ganz kurz, um das abzuklären, hiernach kommt nichts mehr Wichtiges. Also, nein. Ach, Jungs.
Sau gut, Marc.
Nein, was ich sagen wollte, ich werde jetzt einen Film vorstellen. Da werde ich auch spoilern.
Jurassic World.
Genau, Jurassic World, dort werde ich auch spoilern. Das heißt, wer nicht gespoilert werden möchte und das Ganze noch sehen möchte, kann jetzt theoretisch abschalten.
Weil frag mal, Fabian, sie überleben alle, okay? Ich habe mich hiermit gespoilert.
Okay.
Nice dude, Fabi.
Auf jeden Fall werde ich jetzt spoilern. Ja, ich habe Jurassic World gesehen und ich war nicht beeindruckt. Ganz und gar nicht. Ich habe nämlich erwartet, dass ich einen guten Jurassic Park Film bekomme. Also Jurassic Film heißt ja nicht mehr Park. Ja, es geht um einen Park, wieder mal, der auf der, ich glaube, der Insel vom 2er und 3er errichtet wurde. Wie der dort errichtet wurde, weiß auch keiner, auf den Leichen von den ganzen Leuten, die da gestorben sind. Auf jeden Fall hatten sie wieder die super Idee, sie könnten wieder einen Park bauen, was kann denn schief gehen? Und natürlich gibt es wieder Kinder, die dort sind, wie auch schon im 1er, im 2er und im 3er. Und es gibt den Hauptcharakter, der von dem Schauspieler von Star-Lord gespielt
wird. Chris Pratt.
Chris Pratt, dankeschön. Und es geht auch um dessen Love Interest so ein bisschen, diese Claire, die Tante von den Kindern. Und es geht um einen Dinosaurier, der genmanipuliert ist, der Indominus Rex. Wie gesagt, ich spoilere jetzt, er ist teilweise Raptor, er ist teilweise Tintenfisch, Frosch, Schlange, da ist irgendwie alles drin. Also er sollte größer werden, er sollte gefährlicher werden. Das war so generell dieses ganze Prinzip von Jurassic World, alles sollte größer, besser, gefährlicher werden.
Harder, better, faster, stronger.
Funktioniert aber auf gar keiner Ebene. Der Film ist nämlich unglaublich dumm. Man muss es einfach sagen.
Nee, Marc, wir werden zwischendurch lachen oder so. Das ist einfach pure Zustimmung und wir freuen uns an deinem Rant. Mach weiter.
Es gibt einen der unglaublich dümmsten Antagonistenplots, die es jemals gegeben hat im kompletten Filmgenre an sich. Denn ist der gute Chris Pratt, der Star-Wars-Schauspieler.
Wie hieß der im Film?
Weiß ich nicht, ist mir auch egal.
Der sagt schon alles.
Der war so ein bisschen mit den Raptoren in dem Film Bro. Der hat die so ein bisschen trainiert und hat versucht, dass die auf ihn hören. Und der Antagonist so ein bisschen versucht, die Raptoren zu militarisieren. Ich weiß nicht, für mich war das so einer der dümmsten Plots, die es je gegeben hat. Er versucht, Raptoren als Waffen im Krieg zu verwenden. Ich meine, A, es ist klar, dass du die Dinger nicht kontrollieren kannst. B, die Dinger sterben trotzdem noch mit ein paar Schüssen vom Maschinengewehr. Also, ja, es ist auch sau uneinfallsreich, wie der am Ende stirbt. Weil, Achtung, er möchte Raptoren militarisieren. Es kommt auch dazu, dass er die Raptoren testen darf.
Lehrer.
Ja. Und was passiert, wenn... Ja, genau. Ja, sehr uneinfallsreich. Auch der Indominus Rex, der kann ja alles. Der hat Raptor drin, das heißt, er ist super intelligent. Der hat Tintenfisch mit drin, das heißt, er kann sich tarnen. Der hat teilweise Froschgene drin, das heißt, er kann seine Körpertemperatur anpassen.
Ich hab gedacht, er kann ultra hochhüpfen.
Er hat Schlangengene drin, das heißt, er kann Infrarot irgendwie sehen oder riechen. Was weiß ich was.
Ich rieche Infrarot.
Daraus wird aber super wenig gemacht. Am Anfang wird ein bisschen was draus gemacht. Man sieht, man sieht ihn nicht wirklich. Er
versteckt sich wieder hinter seinem Tintenfischtarnung.
Er ist in seinem Gehege und Chris Pratt soll das Gehege überprüfen, weil sie nicht wollen, dass der ausbrechen kann. So, jetzt ist der aber nirgends zu sehen. Und auf den Infrarotkameras ist er auch nicht zu sehen. Ja, wegen seinem Froschgehen. Genau, und an der Wand sind eben Kratzspuren.
Mach die Türen auf, er ist ausgebrochen.
Da sind eben Kratzspuren. Und jetzt denken die, wird natürlich gedacht, oh ja, er ist da drüber geklettert. Ist er aber nicht. Er hat die Wand angekratzt, damit sie denken, er wäre drüber geklettert. In Wirklichkeit war er noch drin. Das wollte er erreichen. Das ist sogar noch ein guter Ansatz. Da wurde die Intelligenz von dem Viech gut ausgespielt.
Die Dummheit der Menschen auch.
Ja, genau. Danach aber überhaupt nicht mehr. Es gibt ja auch diese richtig typische Jurassic Park 1 Szene mit dem T-Rex, wo dessen Kopf langsam von der Seite kommt, sie verstecken sich und haben Angst entdeckt zu werden, werden es dann im Endeffekt nicht. In Jurassic Park ist das Ganze ja noch begründet. Der T-Rex hat ein winziges Gehirn, der kann nicht wirklich viel denken und er kann auch keine Bewegungen wahrnehmen. So, dieser Szene gibt es A mit dem Indominus Rex 4-mal. A, super uneinfallsreich. B,
du hast gerade 2-mal A gehabt.
Okay. C. Wie funktionieren diese Szenen, wenn der doch Infrarot sehen kann, er super gut riechen kann, alles Mögliche. Du kannst dich, basically die Message war, du kannst dich nicht vor dem Ding verstecken.
Vielleicht ist einfach viel zu faul, das alles einzusetzen.
Die Sache ist, ab und einmal tut er so, als würde er sie nicht bemerken, kommt dann aber aus einer anderen Richtung wieder. Gut. Trotzdem wird fast nichts daraus gemacht. Auch die Kinder, zum Beispiel Jurassic Park 1, waren die so relativ intelligent, die wussten sich gut zu helfen. Die Kinder haben mich auch ganz ehrlich am wenigsten gestört an dem ganzen Film. Es ist halt dieses kleine Scheißkind, was so total enthusiastisch durch diesen Park rennt und alles sehen möchte und der Jugendliche, den das nicht interessiert, dem der kleine Bruder auf die Nerven geht. Aber im Gegensatz zum Einsatz sind die wirklich nur da, um gerettet zu werden. Die fahren mit so einer Glaskugel oder irgend sowas auf Schienen am Anfang rum. Danach können sie irgendwie frei rumfahren. Warum auch nicht? Wie funktioniert es, dass der mit so einer Kugel frei rumfahren kann? Was ist, wenn die mal ausfällt? Was ist, wenn irgendwie ein Dinosaurier aus Versehen drauftritt? Oder irgendein Dinosaurier das als Bedrohung wahrnimmt? Funktioniert auch überhaupt nicht. Ja, der krasse Twist hatte ich ja schon erwähnt, dass er Part Raptor ist. Nach etwa 2 Stunden von diesem Film kommt ein Close-Up von Chris Pratt, wie er dann sagt, ich weiß, warum sie uns nicht verraten wollten, was alles in diesem Indominus Rex drin ist, denn er ist teilweise Raptor. Weißt du, die ersten 3 Teile haben etwa in jedem Teil 90 Minuten damit verbracht, einem rüberzubringen, wie intelligent Raptoren sind. Und dann ist es irgendwie klar, dass in dem Ding Raptor drin ist. Mein nächster Kritikpunkt ist, dass die Dinosaurier an sich nicht mehr Dinosaurier sind oder Tiere. Die werden viel zu arg vermenschlicht. Die könnten echt die menschliche Sprache beherrschen oder mit Untertiteln irgendwie, wenn sie ihre Laute machen, könnte das Ganze vonstatten gehen. Weil gerade die Raptoren, am Anfang soll es noch so rüber sein, okay, du kannst sie nicht kontrollieren, sie fressen ja auch dann diesen Typ, den Antagonisten auf. Aber trotzdem, der Chris Pratt hat die ja so ein bisschen gezähmt. Aber der Indominus Rex ist ja auch irgendwie Part Raptor, das heißt, die Raptoren werden dazu eingesetzt, diesen Indominus Rex zu jagen, entscheiden sich ja dann aber spontan, dass sie doch zum Indominus Rex gehören, weil der ist Part Raptor, der ist super stark, das ist jetzt das neue Alpha-Tier. Dann ist die Situation für den guten Chris Pratt und die ganze Familie oder Angehörigen sieht nicht so gut aus, die Raptoren umzingeln, der Indominus Rex kommt, dann entscheiden sie sich aber doch plötzlich, ach nee, ich mag dich doch lieber, wir kämpfen jetzt für dich. Dann sieht es so aus, also die Raptoren kämpfen dann am Ende auch gegen den Indominus Rex, scheinen zu scheitern, dann holt der weibliche Charakter, Hauptcharakter, holt dann mit so einer Leuchtfackel den Tyrannosaurus Rex als den Retter der Menschheit, bringt ihn zum Indominus Rex, lässt ihn gegeneinander kämpfen, der T-Rex verliert gegen den Indominus Rex, sieht wieder nicht so gut aus und dann die lächerlichste Szene in dem ganzen Film. Hörst du dieses typische Geräusch von einem Raptor? Die Kamera geht weg vom Indominus Rex, zoomt in so einen langen Gang rein, also so einen langen Weg. Dort steht der Raptor, also fängt an zu rennen. Das mit so einer epischen Superheldenmusik fast schon. Das, als wäre es ein Superheld, rennt er da lang. Hinter ihm hat er seinen T-Rex-Buddy geholt, der jetzt gegen den... Dann kämpfen die zusammen gegen den Indominus Rex. Ich bin mir nicht mehr sicher, die Erinnerungen sind schon so verwaschen. Ich glaube, der Raptor reitet sogar auf dem scheiß T-Rex. Also...
Wie ist denn die Liebesgeschichte? Die rettet doch bestimmt alles, oder?
Oh, Gott sei Dank hast du mich dran erinnert, hätte ich jetzt was vergessen. Die Liebesgeschichte ist auch so schlecht. Also es ist wirklich die klassische Action, generell, das kann man im ganzen Film sagen, es ist der klassische Action-Blockbuster-Hollywood-Film mit Dinos. So war auch die Romanze zwischen den beiden nur noch schlechter, weil zwischen denen hat überhaupt keine Chemie stattgefunden. Also, da gab's nichts eigentlich. Und plötzlich so, ach ja, wir küssen uns jetzt, passt ja. Ja, Fabi hat ihn ja auch gesehen, du kannst mir dazu stimmen, die war überhaupt nicht glaubwürdig, ja, die ganze Liebesgeschichte. Und wie gesagt, dieser Raptor Jesus,
der... Nee, ich glaube nicht, bei ihm ist einfach auch so abgelaufen.
Dann kommt dieser Raptor Jesus, wie gesagt, angerannt und rettet die Menschheit, indem er den neuen T-Rex holt. Am Ende, so richtig unlogisch, ist dann der T-Rex und der Raptor stehen da so, gehen getrennte Wege, wie in so einem richtig typischen Film. Ihre Wege trennen sich. Ah, so schade. Nach so einer langen Freundschaft, könnte man sagen. Und der T-Rex schaut den Raptor noch so an. When I see you again. Na, der T-Rex schaut ihn so an. Eigentlich müsste man ja denken, eigentlich könnte er jetzt noch den Raptor fressen, aber der schaut ihn echt so an. Du könntest jetzt da einen Text einblenden. Hast du gut gemacht, Raptor. Wir sehen uns irgendwann. See you later, Alligator. Und dann läuft der T-Rex halt da weg und du denkst dir so, ha, auf dieser Insel sind immer noch tausende Menschen, da läuft ein scheiß T-Rex frei rum, da laufen Raptoren frei rum, aber das interessiert nicht, weil der T-Rex kämpft jetzt für die Menschheit. Im nächsten Teil ist der T-Rex dann irgendein Superheld mit einem Cape, der durch New York rennt und die Menschen, die Bösewichte bekämpft.
Weil immer so kurze Arme, er kommt nirgendwo ran und das ist.
Das funktioniert auf so vielen Ebenen nicht. Der ist so dumm. Auch viele Charaktere, also der Chef vom Park, der soll so ein bisschen derjenige sein, der dem noch was an den Tieren liegt. Der sagt ja, wie geht es den Tieren und so. Am Ende bockt ihn im Endeffekt doch nicht mehr und der hat nichts zum Film beigetragen. Der steigt dann am Ende in den Helikopter.
Ganz lustig, als er sich suicided hat.
Der steigt dann in den Helikopter, da kommt Flugzeug, der Helikopter stürzt ab, puff, tot.
Well played.
Also, so ein... Es funktioniert...
Und mit diesen wunderschönen Geräuschen...
Halt, eins kann ich noch sagen.
Ich hätte gerade voll das gute Ende gehabt, ja?
Ist mir egal. Ich muss noch weitermachen. Auch gibt es noch diese richtig klischeehafte Szene mit diesem... Herz, wie nennt man das denn, diese anzeigen, womit die Herzfrequenz gemessen wird.
Herzfrequenzmesser.
Genau. Wird ja angezeigt in der Hauptzentrale, weil es werden Soldaten losgeschickt am Anfang, die gegen den Indominus Rex kämpfen sollen. Und die ist halt da schon klar. Die werden jetzt sterben und es wird in diesem Interface angezeigt. Herrlich. Ich bringe jetzt einfach mal ein Fazit. Unglaublich vorhersehbar, unglaublich dumm. So super enttäuschend, wenn man was Gutes erwartet hat. Selbst wenn man die Erwartung runterschraubt, ist er meiner Meinung nach immer noch schlecht. Höchstens, wenn man über den Film, nicht mit dem Film, sondern über den Film lachen kann, dann ist er, kannst du ihn dir vielleicht angucken. Aber ansonsten kann ich ihn überhaupt nicht empfehlen. Wobei die Sache dabei ist, der Film war jetzt schon so erfolgreich, Felix hat mir vorhin erzählt, er ist mittlerweile tatsächlich auf Platz 1 der kommerziellen Erfolge im Kino. Also kann ich nicht mehr wirklich davon abraten, ein Sequel wird sowieso kommen, deswegen würde ich fast empfehlen, guckt euch's an, von mir aus auch illegal, habe ich nicht gesagt.
Hat er nicht gesagt.
Hat er nein, nicht.
Einfach um euch eine Meinung zu bilden, um selbst zu erleben, wie schlecht es ist, wenn man Jurassic Park erwartet und dass ihr euch dann vielleicht das nächste Mal ein Review anschaut, wenn der neue Teil rauskommt. Und wenn das Review schlecht ist, dann nicht in den Film
Marc, geht. Weißt du was? Ich zahle dir die Kinokarte, okay?
Im Nachhinein, es tut mir leid. Park. Nein, es tut mir leid. Ich zahle sie dir für eine Einser. Es tut mir leid, dass du es machen musstest. Also anschauen.
Was? Ich kann es kostenlos anschauen.
Das ich zahle dir trotzdem eine Kinokarte. Okay.
Die Kinokarte hat ab 50 Euro gekostet. Ich habe es im IMAX geguckt.
Ah, okay. Ja, guck mal, ich hätte vorhin eigentlich voll das gute Ende gehabt. Also diese Geräusche. Mach die Geräusche mal nochmal. Dieses... Ja, und mit diesem sehr psychisch kranken Raptor klingender Mensch. Es hat nicht funktioniert, verdammt. Egal. Wenn ihr nochmal einen Marc in Topform erleben wollt, einen Fabi wie immer und mich wie immer, dann schaltet auch nächstes Mal ein beim Pixel Stammtisch. Wir würden uns sehr freuen. Lasst ein Like auf Facebook da. Kein Jan-Like, einfach ein gefällt mir. Gott, der wird scheiße. Facebook.com/Pixelstammtisch. Twitter.com/Pixelstammtisch. Da natürlich auf Folgen klicken. Das war's, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Ciao.